Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare, liebe Gemeinde, genau 50 Jahre ist es her. Ja, was denn? Ihre Konfirmation? Ja, sicher, natürlich, wir feiern ja Konfirmationsjubiläum und für die goldenen Konfirmanden trifft das zu, vor 50 Jahren. Aber ich meine heute etwas ganz anderes. Da war noch etwas vor 50 Jahren und zwar ganz genau und exakt vor 50 Jahren, am 27. Mai 1968. Die Idee seines Lebens kommt John Shepherd Barron an einem Samstagabend in der Badewanne. Ein paar Stunden zuvor war er zur Bank geeilt, um einen Scheck in Bargeld zu wechseln, doch die Filiale hatte bereits geschlossen. Abends in der Badewanne fragte er sich daher, wie kommt das eigentlich, dass man Schokoriegel am Automaten bekommt, aber Bargeld nur am Bankschalter? Was man bräuchte, denkt Shepherd Barron, wäre ein Geldautomat. Die Idee des Geldautomaten war geboren. 67 in England und dann eben genau am 27. Mai 1968, heute vor 50 Jahren, wurde der erste Geldautomat Deutschlands in Tübingen in Betrieb genommen. Eigentlich eine praktische Sache, so ein Geldautomat. Rund um die Uhr, bei inzwischen 60.000 Geldautomaten in Deutschland, kannst du Geld holen. Dabei können auch ganz überraschende Dinge passieren. So ist es einem jungen Mann in Malaysia etwa so ergangen. Wir wollen da mal gerade etwas sehen.
Dieser junge Mann.
Unglaublich. Den Geldautomaten, den muss ich kennen, wo der steht. Der hört gar nicht mehr auf, zack, 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 und spuckt das ganze Geld aus. Das wäre doch was. Dann würde man richtig reich. Auf diese Weise reich werden, sozusagen auf Knopfdruck, das wäre doch was. Und noch besser wäre es, wenn wir unser Lebensglück auf diese Weise vom Automaten abholen könnten. Einfach nur die PIN-Nummer eintippen und schwupps kommt das Lebensglück zu uns. Und schwupps werden wir so richtig reich. Liebe Gemeinde, einer, dem es irgendwie ähnlich ging, war Matthäus. Er war einer, der richtig reich war. Er war nämlich Zolleinnehmer in Israel und diese Leute gehörten wahrlich nicht zu den Ärmsten. Und der hatte sein Glück gemacht. Und diesen Mann wollen wir heute Morgen etwas kennenlernen und dabei vielleicht auch etwas über uns erfahren und über Gott und Jesus. Lesen wir dazu seine Geschichte aus dem Matthäusevangelium Kapitel 9 und wir wollen uns vor Gottes Wort erheben. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Was macht mich wirklich reich? Drei Gedanken dazu. Erstens, macht mich reich, was ich erreich? Macht mich reich, was ich erreich? Dieser Zöllner Matthäus hatte sich offensichtlich die Frage gestellt, was macht mich wirklich reich? Und dabei fragte er sich das, ich habe viel erreicht in meinem Leben, macht mich das reich, was ich erreiche? Ja, er hatte eine Menge erreicht, er war Zolleinnehmer und das bedeutete damals, man kann richtig gut Kohle machen. Diese Leute arbeiteten ja für die römische Besatzungsmacht und die mussten an den Leuten Wegezoll abknöpfen. Und dabei war es kein Problem, dass sie ein Vielfaches dessen kassieren durften und einfach das meiste davon in die eigene Tasche wirtschafteten. Was wissen wir noch über diesen Kerl? Nun, interessanterweise hat er eigentlich einen anderen Namen. Das Markus-Evangelium und auch das Lukas-Evangelium berichten uns von ihm, und da heißt er aber ganz anders. Levi, so wird er dort genannt. Levi war sein eigentlicher, sein ursprünglicher Name. Und ihr Lieben, das deutet darauf hin, dass seine Eltern ziemlich fromme Juden waren. Denn der Stamm Levi war in Israel der Priesterstamm. Das bedeutet, die Leviten, das waren die, die eigentlich für den Tempeldienst bestimmt waren. Und wenn Eltern in der damaligen Zeit, wo Namen mehr waren als Schall und Rauch, wenn Eltern ihr Kind Levi genannt haben, dann wollten sie höchstwahrscheinlich damit zum Ausdruck bringen, dieses Kind soll einmal Gott dienen. Was muss das für eine Enttäuschung für die Eltern gewesen sein, zu erleben, was aus dem Jungen wird? Dass der Kerl, dieser Bengel, mit den verhassten Römern gemeinsame Sache machte. Und das nur wegen seiner Karriere. Das Verhältnis zu seinen Eltern war demzufolge vermutlich ziemlich angespannt. Aber seht her, was ich erreicht habe, mag er gesagt haben. Ich bin jedenfalls jemand. Mit eurem Glauben gehört ihr doch zum alten Eisen. Ihr setzt aufs falsche Pferd, ich setz auf die Zukunft. Und schaut nur her, welchen Erfolg ich habe, was ich alles erreicht habe. Man muss doch mit der Zeit gehen, man muss sich doch anpassen, wenn man groß rauskommen will. Vielleicht kommt dir solch ein Dialog bekannt vor. Früher vielleicht selber mit den eigenen Eltern geführt. Lasst mich doch meinen Weg gehen, hört mir auf mit euren frommen Sprüchen. Oder ist es so, dass der Dialog vielleicht inzwischen mit umgekehrter Rollenverteilung mit den eigenen Kindern oder Enkeln so aussehen kann? Die einfach nicht verstehen, was einem noch der Glaube bedeutet. Nun, es ist erstaunlich, was aus diesem Levi noch geworden ist. Denn irgendwann fragt er sich, war es das? Macht mich reich, was ich erreiche? Bin ich wirklich glücklich? Liebe Jubilarinnen und Jubilare, Sie alle sind heute wirklich richtig reich, denn sie haben heute goldene, diamantene oder sogar Kronjuwelenkonfirmation. Meine Güte, das klingt nach Reichtum. Gold, Diamanten, Kronjuwelen. Wenn man die in echt hätte, das wäre eine tolle Sache. Aber unabhängig von diesen Bezeichnungen, ich glaube wirklich, dass sie reich sind. Denn viele von ihnen haben doch wirklich viel erreicht im Leben. Vielleicht ein Haus gebaut, einen guten Beruf ergriffen, eine Familie gegründet, so manch eine wunderschöne Urlaubsreise unternommen. Doch je älter man wird, desto mehr kommen vielleicht auch Fragen und Zweifel. War es das? Soll das alles gewesen sein? Macht mich reich, was ich erreiche? Und was ist mit denen, wo Träume geplatzt sind, wo man nicht das erreicht hat, was man sich vorgenommen hat? Was macht mich reich? Studien von Psychologen belegen, dass vorausgesetzt eine gewisse materielle Grundabsicherung ist vorhanden, dass dann wachsender Reichtum nicht zu wachsendem Glücksempfinden führt. Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Ihr Lieben, das sagt einer, der es wissen muss. Dieses Zitat stammt von Aristoteles Onassis, der Lebemann und Tankerkönig, der zeitweise der reichste Mann der Welt war. Und doch so arm. Und genauso sehnt sich dieser Matthäus in unserer Geschichte, dieser Matthäus Levi, nach mehr. Er ist im Herzen einsam, er sehnt sich nach Anerkennung, nach Liebe, er sehnt sich nach einem Freund, der nicht nur auf sein Geld schaut, sondern der ihn auch dann noch annimmt, wenn er manchmal so ein richtiges Ekel ist. Es ist also doch wohl noch etwas anderes als Geld, was uns reich macht. Und deswegen das Zweite, dieser Freund ist hilfreich. Welcher Freund? Nun, der Zöllner Levi, er findet diesen Freund, er begegnet Jesus. Das heißt, eigentlich ist es umgekehrt, Jesus begegnet ihm. Wir lesen noch einmal, und Jesus sprach zu ihm: Folge mir. Kürzer geht es nicht. Nur zwei Worte. Manch einer wäre vielleicht froh, wenn der Pastor auch so predigt. Nur zwei Worte, dann Amen. Aber bei Jesus ging etwas voraus. Und so ging ja die Geschichte los. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Warum wird das berichtet? Ich habe darüber nachgedacht, denn es ist eigentlich verwunderlich. Dieser Typ, der saß da jeden Tag am Zoll, das war sein Job. Und Jesus ist an diesem Verkehrsknotenpunkt vor den Toren Kapernaums fast tagtäglich vorbeigekommen. Er hat diesen Menschen schon unzählige Male gesehen. Er kannte den. Aber diesmal war es anders. Nun muss man wissen, und das ist auch der Grund, warum das jetzt hier so plötzlich so beschrieben wird. Jesus sah einen Mann am Zoll. Nun muss man wissen, dass der Schreiber dieses Evangeliums, das ja Matthäus-Evangelium genannt wird, sehr wahrscheinlich eben selber genau dieser Mann war, dieser Zöllner Matthäus Levi. Er beschreibt hier seine eigene Geschichte in der dritten Person. Und das bedeutet, er erinnert sich an diesen Tag. Und auf einmal hat er nämlich gemerkt, dass Jesus ihn sah. Jesus hat ihn schon oft gesehen. Aber auf einmal wird es ihm klar, da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Jesus hat mich gesehen. Denn es ist bei Jesus ein anderes Sehen als das normale Sehen von uns Menschen. In der Bibel heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Jesus sieht ihn und er sieht mehr als andere sehen. Jesus sieht durch die glänzende Fassade seines äußeren Reichtums und er sieht, wie arm es im Innern seines Herzens aussieht. Er sieht, dass dieser Mann einsam ist, Vergebung braucht, dass er sich sehnt nach Liebe und Anerkennung und sein ganzes Gehabe mit seiner Karriere, seinem ganzen Arbeiten, sein Workaholic-Sein ist letztlich nichts als ein Schrei nach Anerkennung. Und Jesus sieht das. Und genauso geht Jesus auch heute Morgen durch die Reihen hier unserer Kirche in Hohenhorst. Und er sieht dich. Und er sieht auch mich. Und er sieht uns mit Augen voller Liebe. Und er will uns helfen. Er will uns vergeben. Er will uns ein neues Leben schenken. Er will unser Freund sein. Und dieser Freund, der macht reich, denn er ist hilfreich. Was heißt hilfreich? Er ist reich an Hilfe. Er gibt uns seine Hilfe, aber nicht nur für die Nöte unseres Lebens, unsere Sorgen des Alltags. Ja, da kann er uns auch Hilfe geben. Kraft und Hilfe, den Alltag zu bestehen, die Herausforderungen des täglichen Lebens. Und es ist gut, diesen Jesus als Freund zu haben, um Hilfe zu bekommen im Alltag. Aber noch viel wichtiger ist, er will uns helfen zu einem ganz neuen Leben. Er will uns helfen zu einem Leben, das den Tod überdauert. Er will uns helfen, dass unsere Beziehung zu Gott wieder klar wird. Er will uns das wegnehmen, was uns hindert, auf dem Weg zu Gott, unsere Sünden vergeben. Er will uns helfen, dass wir dieses Leben finden, dieses Leben mit Gott. Das gibt es nur mit Jesus und nicht ohne ihn. Und dann sagt er, folge mir. Diese zwei schlichten, kurzen Worte, folge mir. Manch einer, der ist durchaus interessiert am Glauben und auch an Jesus. Das ist ein interessanter Typ gewesen, dieser Jesus, von dem kann man eine Menge lernen, ist ein echtes Vorbild. Dem wollen wir nacheifern und christliche Werte sind ja so wichtig, auch in unserer Zeit. Aber da ist es dann doch so, und ich kenne das von mir selber auch, da drehen wir das manchmal um. Da sagen wir, du Jesus, folge mir. Folge mir, Jesus. Ich habe so bestimmte Gedanken und Pläne und Ziele für mein Leben und ich würde mich freuen, wenn du mir folgst mit deinem Segen. Wenn du einfach mitgehst, mich begleitest, mir folgst und das, was ich mir vornehme, gelingen lässt. Kennen Sie das? Mir geht das schon manchmal so, wenn ich bete, dass ich eigentlich schon vorher ganz genau weiß, was ich will und dann einfach nur noch, Jesus, bitte, nun segne das auch, folge mir. Glaube sieht doch noch ein bisschen anders aus. Da ist es umgekehrt. Da sagt Jesus zu uns, folge mir. Und das bedeutet, vertraue dein Leben mir an. Besprich doch vorher deine Pläne und Ziele mit mir. Und so wollen wir neu fragen, Jesus, was ist dir wichtig? Vor 50 Jahren, vor 60 Jahren oder mehr, da haben sie alle Jesus ein Versprechen gegeben bei ihrer Konfirmation, dass sie ihm folgen wollten. Vielleicht ist manches davon in Vergessenheit geraten über die Jahre. Doch es ist noch nicht zu spät. Wir haben vorhin in der Lesung von diesem alten Mann Nikodemus gehört, der Jesus ganz neu begegnet ist und der neu angefangen hat, von Neuem geboren wurde, wie es heißt. Es lohnt sich, diesen Freund, diesen Jesus kennenzulernen, denn dieser Freund ist hilfreich. Und nun noch zum Schluss das Dritte. Wirklich reich macht Gottes Reich. Gottes Reich, auch das Himmelreich genannt, das macht unser Leben schon jetzt und hier reich und wertvoll. Warum? Weil es uns eine Hoffnung gibt, die über den Tod hinausreicht. Und ich finde euren Namen, lieber Detlef Reise, so schön. Voice of Hope. Da ist eine Stimme der Hoffnung. Hoffnung brauchen wir alle. Hoffnung, dass dieses Leben hier nicht alles ist. Und wer von Ihnen vielleicht schon ein Partner verloren hat und manchmal einsam ist, sich einsam fühlt, der braucht auch Hoffnung, dass er eben nicht allein ist, dass Jesus bei ihm ist und dass es die Chance auf ein Wiedersehen gibt in Gottes neuer Welt, wenn wir diesen Jesus doch haben bei uns. Das macht uns reich. Aber noch mehr, reich wird man auch durch Freude. Freude, die Gott schenkt und Freude, die mehr ist als nur ein schneller und oberflächlicher Spaß, der gehört auch mit zum Leben. Und ich mag gerne Späße, auch mal ein Witzchen, das finde ich klasse. Ich freue mich, wenn man Humor hat. Aber es geht tiefer. Es gibt eine Freude, die durchträgt wie so eine Grundmelodie des Lebens, wie es in einem Lied heißt, in dir ist Freude in allem Leide. Diese Freude erlebt der Matthäus, denn er macht erstmal ein Fest und da lädt er seine ganzen alten Kollegen ein. Da hat er gar keine Berührungsängste. Er will ihnen einfach weitersagen, was er jetzt Neues begonnen hat. Denn da waren ja nicht nur die Worte des Jesus, des neuen Freundes, der gesagt hat, folge mir, sondern da war auch die Antwort des Matthäus. Er ist gefolgt, wie es hier heißt. Er stand auf und folgte ihm. Wie sieht unsere Antwort aus? Matthäus, er findet ein neues Leben. Er erlebt Heilung. Wieso war der denn krank? Da lesen wir doch gar nichts davon, dass der krank war. Doch, er war krank in seiner Seele. Denn deswegen sagt Jesus, die Starken bedürfen des Arztes nicht. Wenn du meinst, du schaffst dein Leben alleine, dann hat Jesus es schwer, dich zu finden und dir zu begegnen. Aber wenn du spürst, doch ich brauche auch einen Arzt für meine Seele, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Freund, der hilfreich ist, dann kann Jesus dich heilen. Dann kann er auch dein Arzt sein. Matthäus erlebt das. Er wird geheilt von seiner krankhaften Sucht nach Anerkennung. Er bekommt einen Reichtum, den er vorher noch nie gekannt hat. Und Matthäus macht das damit deutlich, dass er sich einen neuen Namen gibt oder wahrscheinlich sogar einen neuen Namen bekommen hat. So wie Simon zu Petrus wurde und so wird Levi zu Matthäus. Matthäus heißt hebräisch Matthai und das heißt auf Deutsch Geschenk Gottes. Er spürt auf einmal, mein Leben ist mir neu geschenkt worden. Es ist ein Geschenk Gottes. Großartig. Das macht ihn reich. Ich habe am Anfang von diesem Shepherd Barron gesprochen, der den Geldautomaten erfunden hat. Und eigentlich, so erinnert er sich, eigentlich wollte er eine sechsstellige PIN-Nummer dafür entwickeln. Aber dann sagt er, meine Frau sagte über den Küchentisch hinweg, sie könne sich nur 4 Ziffern merken. Ihretwegen wurden also die 4 Ziffern der Weltstandard bis heute. 4 Ziffern bei der PIN-Nummer, um Geld abzuheben. Ihr Lieben, es gibt auch 4 Ziffern für die PIN-Nummer, um an den Reichtum zu kommen, der uns wirklich reich macht. Diese Nummern heißen 4688. Wieso das? Nun, viele wissen, dass die Nummern auf der Tastatur stehen auch zugleich für Buchstaben. Schauen Sie mal zu Hause nach auf Ihrer Tastatur. 4688 steht für G-O-T-T. Gott selber ist der PIN zum wahren Reichtum. Amen.